ARD.
Mein Rhythmus ist so, die erste Arbeitstageshälfte schreibe ich, die zweite male ich. Das war immer so. Das eine funktioniert auch nicht ohne das andere. Ich hatte Phasen, in denen das krankheitsbedingt oder atelierlosigkeitsbedingt nicht ging, beides. Und das war immer schrecklich. Dann funktioniere ich nicht mehr.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Lisa Krenzler, die malt und schreibt. Das eine ist bei ihr nicht ohne das andere vorstellbar. Es lag also auf der Hand, sich mit ihr in einem Atelier zu treffen. Das hat Nadine auch gemacht. Hallo.
Hallo.
In Ihrem Atelier vielleicht sogar?
Nee, ihr Atelier ist ein bisschen weit weg in Dresden. Da lebt Lisa Krenzler. Geboren und aufgewachsen ist sie im Schwäbischen in Ravensburg. In Karlsruhe hat sie dann an der Kunstakademie studiert, Malerei und Grafik. Und seit 2012 schreibt sie Romane. Sie selbst nennt sich Malerdichter. Und zwar nicht Malerdichterin. Darauf legt sie Wert. Sie gendert nämlich nicht, wenn es um ihre Person geht, sondern Malerdichter. Und letzte Woche war Lisa Krenzler für eine Lesung aus Mariens Käfer in Berlin. Das ist der Roman, für den sie in diesem Jahr den Fontane Literaturpreis bekommen hat. Sie sagt scherzhaft, seitdem tourt sie als Märchenonkel durchs Land, weil sie in diesem Roman eben mit dem Genre Märchen spielt. Und der ist jetzt eben ihr bekanntester Roman. Jedenfalls war diese Lesung eine gute Gelegenheit, sich mit Lisa Krenzler in Berlin zu verabreden.
Also Märchenonkel, nicht Märchentante, habe ich ganz genau gehört. Und wo wart ihr jetzt nun? In welchem Atelier?
Ja, sie hat mich in das Atelier einer Malerkollegin eingeladen. Anna Steinert heißt die. Dort fand ein Vorbereitungstreffen statt für eine Gemeinschaftsausstellung mehrerer Malerinnen. An der nimmt Lisa Krenzler teil. Nächstes Jahr in Hamburg soll sie stattfinden. Ja, und da durfte ich kurz dabei sein bei diesem Treffen, bevor wir dann nach einem Abstecher in ein Café noch in Lisa Krenzlers Auto gestiegen sind. Denn hier spielt der Großteil ihres neuen Romans Individualverkehr.
Da habe ich Kino im Kopf, also ein Roadtrip. Also.
Nicht, was du jetzt schon wieder denkst, Stefan.
Wieso, was denke ich denn?
Ja, ja.
Okay, also ein Roadtrip oder nicht?
Nicht ganz. Individualverkehr ist eher Autofiktion, und zwar im Wortsinn und im doppelten Sinn. Es geht um die Künstlerin und Autorin K. Ihr wird die Fahrerlaubnis entzogen für einen Monat. Das stürzt sie in eine Krise, denn sie hat eine feste Routine. Jeden Tag fährt sie mit ihrem Auto in ihr Atelier und wieder zurück zu festen Zeiten. Im Text steht, ich zitiere mal: Sie sind Sekundärautist und leiden beim Nachdenken über Änderungen ihres Zerfalltagesrhythmus Höllenqualen. Also der Text spricht die Leserinnen und Leser direkt an, duzt nicht, sondern siezt, so wie wir das übrigens auch die ganze Zeit gemacht haben, Lisa Krenzler und ich. Du merkst vielleicht schon an dieser kleinen Lesestelle die Lust an Wortschöpfungen und das Spiel mit der Form. Das ist wichtig in ihrem Schreiben. Es gibt Passagen, die sind den Fragebögen einer Fahrschultheorieprüfung nachempfunden. Es gibt Listen, es gibt Assoziationsketten, Wortspiele, ganz wache Dialoge, Witz, Humor, Karlauer finden sich hier in ihrem Roman. Und dieser Witz ist da und ganz schnell kann er aber auch wieder in Abgründe führen und in Düsteres kippen.
Jetzt stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, okay, es geht nicht um Sex, um was geht's denn dann eigentlich genau?
Also eine gewisse erotische Spannung ist schon Thema in diesem Buch. Und zwar erzählt Individualverkehr von eben 30 Tagen Ausnahmezustand für die Künstlerin K. Sie engagiert sich also einen Fahrer, einen Künstlerkollegen, einen Bildhauer, der sie immer zur gleichen Zeit morgens ins Atelier kutschiert und auch abends wieder abholt. Und zwischen beiden entspinnen sich nun also Gespräche über das Leben, über das Wesen der Kunst, über Popmusik. Und zum anderen entfaltet sich da auch eine gewisse erotische Spannung, die so über allem liegt. Ja, und immer wieder sind wir mit K. im Atelier bei ihr, in ihren Erinnerungen, in ihren Assoziationsketten, in ihren Philosophie-Exkursen, ihren Gedankengängen. Und diese K. trägt deutliche Züge von Lisa Krenzler. Und nicht nur das, es ist im Text auch namentlich von Lisa Krenzler die Rede, genauso wie ihre Bücher, ihre Werke auftauchen. Es ist die Rede vom Schreiben, vom Lesen, von Einsamkeit, von Routinen und von Sucht. Also Individualverkehr ist ein sehr kluges Spiel mit Autofiktion und eben der Frage, Kunst und Leben, lässt sich das überhaupt trennen?
Tja, interessante Frage. Auf geht's. Treffpunkt ist ein Atelier in Berlin-Neukölln.
Eingang rechts. Ich glaube, ich bin hier schon mal richtig. Ach, Atelier Steinert.
Hallo, komm.
Hallo.
Wir sind leider mitten im Gespräch noch.
Ja, das macht nichts.
Kommen Sie rein.
Hallo.
Hallo.
Also gehen wir doch mal in
ja,
die Mitte.
Ich ziehe mal kurz meine Jacke aus.
Das Tolle ist, dass das jetzt so rüberkommt, als wäre ich total vernetzt und als wäre ich die Künstlerin, die sich mit anderen Künstlerinnen trifft, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich mache das gar nicht. Ich gehe nie auf Vernissagen, ich gehe nie irgendwo hin. Ich habe auch keine Freunde, ich bin nicht vernetzt. Und jetzt sitze ich hier plötzlich mit 10 tollen Malerinnen und fake, dass ich drin bin im Geschäft. Wir sind hier im Atelier von Anna Steinert, die zusammen mit Anna Leonard die Ausstellung Malwut initiiert hat, die im Mai 2026 in Hamburg stattfinden wird. Wir sitzen jetzt hier zusammen und diskutieren über die Bilder, darüber, was wir wollen, darüber, dass es eine Publikation geben soll zur Ausstellung.
Darf ich mich irgendwo dazusetzen?
Ja. Nehmen Sie rein. Vielleicht wollt ihr beide auch selber noch mal was dazu sagen, was eure Idee war.
Ja, die Idee war, 10 Malereipositionen zusammenzubringen von Malerinnen, die eine große Vielfalt bilden und die alle miteinander vereint, dass sie eine sehr schonungslose Bildsprache haben, die was sehr aus dem Leben gegriffenes vielleicht ausstrahlen und die nichts beschönigen.
Eine gewisse Lebendigkeit vielleicht in ihrer Arbeitsweise zeigen und vielleicht ohne ja, eine Art Konzept oder eine Art Vorgabe, sondern eher ein freierer Ansatz.
Und der Titel der Ausstellung ist Malwut, zumindest der Arbeitstitel. Und da soll es dann Einblicke geben, wie man halt so wüten kann.
Das hat sich interessanterweise schnell herauskristallisiert, dass wir unter Wut nicht Frust und Ärger verstehen, sondern Furor, Leidenschaft, Energie, Kraft, Wüten im Atelier.
Vitalität.
Das ist da auch
Vitalität.
Aktion, Machen. Mhm.
Also. Ja, es sind eher die Bachantinnen.
Sehr gut.
Es sind schon gute Überlegungen, haben jetzt schon stattgefunden in den letzten 2 Stunden. Im Moment, glaube ich, sind wir an dem Punkt zu überlegen, diese Maische, die wir jetzt schon gesammelt haben an Ideen, die noch dicker zu machen, vielleicht mit einem Ideenheft, in das sich jeder einträgt, dass wir da noch mehr Fragen formulieren und Sätze, also einfach mal reinhauen, die Maische andicken und das dann nachher destillieren und einen richtig guten Schnaps brennen.
Yeah. Ja. Zusammengefasst. Super Schlusswort.
Ich habe da vorne gesehen,
hier
da gibt es dieses Frühstückscafé an der Ecke.
Ich habe es gesehen, ich dachte, da müssen wir eigentlich hin.
Da machen wir das. Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
So.
Schöne Fahrt. Ciao.
So, wir verlassen das Atelier Steinert.
Wir verlassen das Atelier, es ist eiskalt. Wir saßen gerade 2 Stunden im Atelier. Es ist immer kalt in Ateliers, egal, auch wenn geheizt ist, weil die Decken sind relativ hoch. Und jetzt schauen wir mal, ob dieses Frühstückscafé an der Ecke, das richtig furchtbar aussah, ob das offen hat und ob wir da irgendein Filterkaffee oder irgendwas anderes kriegen. Was noch?
Gucken wir mal vorbei zum Aufwärmen, auf jeden Fall.
Genau. Auto steht da an der Straße. Da können wir nachher auch noch reinsitzen.
Scheint gerade irgendwie die Schulschluss oder so zu sein, ne?
Sieht gar nicht so schlecht aus.
Nö.
Nochmal. Man sieht durch das Fenster, wir sitzen jetzt hier im Fenster und wir sehen mein Auto, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkt.
Ah ja, da ist es.
Das in Individualverkehr die Hauptrolle spielt.
Ein schwarzer ist ein Mini, oder?
Genau, das ist ein Mini Clubman. den ich natürlich nicht selber bezahlt habe, wie noch nie ein Auto in meinem Leben. Ich habe alle meine Autos übernommen von Verwandten, die sie nicht mehr fahren konnten oder nicht mehr fahren wollten. Ich hatte da bislang immer Glück.
Mit Blick aufs Auto trinken wir jetzt hier unseren Tee und unseren Kaffee. Ich merke schon, und natürlich merkt man das auch im Buch, natürlich ist es ein großes Thema im Buch, das Autofahren oder eben Nicht-Autofahren, weil der Erzählerin K. eben wird die Fahrerlaubnis entzogen für 30 Tage. Sie engagiert daraufhin einen Fahrer, also einen anderen Künstler. Dieses Auto, das hat eine große Bedeutung. Ich glaube auch für Sie, nicht nur für die Erzählerin K. im Roman, die ja deutliche Ähnlichkeiten hat mit Ihnen. Was bedeutet Ihnen jetzt persönlich Ihr Auto?
Es ist essentiell für meinen Alltag. Ich komme nicht ins Atelier ohne Auto. Da gibt es deutliche Überschneidungen zwischen mir und Protagonistin K. Und es ist für mich tatsächlich auch wichtig, um Bilder zu Ausstellungen transportieren zu können. Ich hätte viele Ausstellungen, die ich gemacht habe, viele Aktionen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, nicht machen können, wenn ich das Auto nicht gehabt hätte, denn Kunsttransporte sind schweineteuer. Und ich bin dadurch spontan, ich kann dadurch schnell zusagen und meine Arbeiten, die ja alle auf Papier sind, die sich rollen lassen, die passen ins Auto. Und ich bin so quasi allzeit ausstellungsbereit. Und das ist sehr wichtig. Also das würde anders nicht funktionieren. Und ich fühle mich tatsächlich auch wohl im Auto. Also es ist eine Zelle, eine mobile Zelle, in der ich mich gerne aufhalte.
Jetzt ist ja Ihr Roman Individualverkehr ein Roman, der ganz wortwörtlich, sage ich mal, Autofiktion ist. Es ist Fiktion, aber es steckt auch viel von Ihnen, von der Autorin, mit drin. Und auch vorne im Buch, muss ich es jetzt mal rausholen.
Ich möchte dazu mal was Allgemeines sagen. Gestern hatte ich eine Lesung hier in der Landesvertretung Brandenburg, Mariens Käfer. Und dann liest man das Märchen Mariens Käfer und dann denkt man, das ist natürlich nicht autofiktiv. Warum denn? Wieso denken die Leute, dass ich nicht der Käfer bin? Ich bin absolut davon überzeugt, dass Literatur, Belletristik immer autofiktiv ist. Es ist unmöglich, einen Roman zu schreiben, der nicht autofiktiv ist, der nicht deutliche Bezüge enthält, der nicht autofiktive Elemente enthält. Also dann wären wir beim Begriff, was ist Realität? Wo fängt Realität an, wo hört sie auf? Wenn ich etwas träume, beispielsweise, wie kann ich unterscheiden, ob ich jetzt nicht träume? Woher weiß ich, dass ich jetzt wach bin? Also diese Frage hat Descartes schon gestellt vor hunderten von Jahren und die ist im Grunde nicht zu beantworten. Jeder kennt das, man hat einen intensiven Albtraum, wacht schreiend auf, der Tag ist ruiniert, die Bilder verfolgen einen. Ist das jetzt, wo fängt die Realität an, wo hört sie auf? Ich klassifiziere nach Intensitätsgraden. Da ich keine Beweise dafür habe, ob ich jetzt träume oder nicht und das auch nicht feststellen kann, muss ich anders klassifizieren. Also ich teile nicht ein in real, irreal, sondern in Intensität. Also wie intensiv erfahre ich das, was gerade ist? Darum geht es mir. Und das ist das, was entscheidend ist, auch für das Leben. Nicht nur für meins, sondern denke ich für jedes Leben, für jeden Einzelnen.
Ich schlage mal das Buch auf, Individualverkehr. Da ist dem Ganzen vorangestellt eine Notiz. Im Zuge der Herstellung von Ähnlichkeit zu lebenden Personen wird die Substanzlosigkeit und letztendliche Nichtigkeit jedweder Persona evident.
Das ist der Refrain des Buchs. Ich sehe hier, Nadine Kreuzhaller hat es eingekreist und einen Pfeil hinzugesetzt.
Das mache ich immer sehr gerne.
Großartig. Genau so muss das sein. Ich wünsche mir, dass jeder Leser das so macht. Ich denke, es ist absolut wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Persona, also das ist jetzt im C.G. Jungschen gemeint, die Maske, die wir tragen, das, was im Pass steht, Lisa Kränzler, Maler, Dichter etc. pp. Das ist nicht so fest, wie wir das glauben. In dem Moment, in dem das sich verfestigt, in dem wir daran glauben, diese Persona, das bin ich, in dem die Identifikation damit überstark wird und überwichtig, geht die Lebendigkeit verloren. Das, was tatsächlich wahr ist, ist ein Stream of Consciousness. Das ist das, was wir erleben. Der ganze, unsere Realität ist ein, unser Alltag ist ein Bewusstseinsstrom, der immer fließt. Es ist alles immer im Fluss. Wie der Blutkreislauf, also die Wahrnehmung, die unterschiedliche Geräusche, Gerüche, Empfindungen. Das ist alles, ja, alles fließt. Alles fließt ständig. Und das Einzige, was nicht fließt, ist der Name Lisa Krenzler. Den bekommt man verliehen bei Geburt oder wenige Tage später. Das steht scheinbar fest. Und das ist nötig. Wir müssen Person sein, um teilnehmen zu können am gesellschaftlichen Leben, am Alltag, um Teil der Struktur zu sein. Aber es ist auch ein Gefängnis. Es wird in dem Moment ein Gefängnis und eine Last und eine Bürde, in dem die Identifikation damit zu stark wird. Also in dem das Fließen verschwindet und nur noch wichtig ist, was da steht in meinem Pass oder Krankenversicherung oder, keine Ahnung, Diagnose. Es gibt so viele Texte über jeden Einzelnen, so viele Urteile, Zeugnisse, Sätze, die die Eltern gesagt haben, Psychologen, Ärzte, Rezensenten. Wir tragen das alles mit uns und das ist alles Teil der Persona. Und das kann unheimlich belastend werden und man muss sich bewusst machen, dass das zwar ein Teil der Realität ist, aber ein winziger. Das sollten wir nicht vergessen, wie wichtig das ist.
Das ganze Buch eigentlich verstehe ich auch als Kommentar zur Form der Autofiktion, die ja gerade total boomt. Wie verstehen Sie das?
Also das Buch ist gedacht als Gesamtkonzept. Ich mag das Wort Konzept eigentlich nicht. Ich habe eine Bekannte von mir, Malerin. Wenn wir uns austauschen, schreiben wir anstatt Konzept immer Kotzept. Aber ich bin keine Konzeptkünstlerin. Trotzdem ist das Buch, mir fällt kein besserer Begriff dafür ein. Es ist Teil einer, ich sag mal, Idee, einer Gesamtidee, die ich hatte. Zum Buch gehört auf jeden Fall auch die Ausstellung, die jetzt am 12. Dezember eröffnen wird bei Gebrüder Lehmann in Dresden. Ich habe diese Erfahrung des Fahrverbots gemacht. Und danach war mir klar, da steckt was drin. Das ist mehr. Ich will das Buch schreiben. Ich will einen Doku-Roman, ich nenne es Doku-Roman, schreiben über diesen Monat. Und es muss aber auch die Ausstellung dazu geben, die im Buch besprochen wird. Und meine Idee, ich hatte die Vision, dass das Buch eine Art Pop-up-Buch wird. Also ich schreibe diesen Text und dann poppen die Bilder eines Tages aus dem Buch in die dritte Dimension. Das wird am 12. Dezember geschehen. Und dann gibt es wirklich diese Ausstellung, die im Buch besprochen wird und geplant wird. Und dann kann man eintauchen, eine immersive Erfahrung machen. Von der Individualverkehr-Kunst umzingelt sein. Tatsächlich Disneyland-artig. So, das war meine Idee und das wollte ich machen. Und für mich ist das ja ein schmales Buch verglichen mit den anderen Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe 9 Monate gebraucht.
Quasi eine Schwangerschaft.
Ja, klar. Einmal einen Monat im Auto mit jemandem verbracht und schon ist es passiert. So geht das. Und das war die Idee des Buches. Und was den Boom der Autofiktion angeht, das weiß ich gar nicht, weil ich lese keine zeitgenössische Literatur. Ich beschäftige mich damit nicht. Ich lese vielleicht 2 oder 3 zeitgenössische Bücher pro Jahr und wenn, dann ist das meistens Philosophie, also keine Belletristik. Und das heißt, ich habe keinen Überblick, ich weiß nicht, was gerade boomt.
Lassen sich Leben und Kunst trennen? Nach dem Eindruck, also nach der Lektüre ihrer Bücher, auch dieses Buches, ja, auch die Tatsache, dass alles ineinander fließt, habe ich den Eindruck, eher nein.
Ich wüsste nicht, wie. ich wüsste nicht wie. Ich müsste ja ein anderer Mensch sein, der ins Atelier geht. Ich denke nicht, dass das möglich ist. Also nein, die Antwort ist nein. Es lässt sich nicht trennen.
Es ist unmöglich. Wie ist es mit dem Schreiben und dem Malen? Sie nennen sich ja Maler-Dichterin.
Ohnehin.
Maler-Dichter.
Maler-Dichter. Ich mache das in nie hin. Ich gendere nicht. Finde das für mich persönlich nicht wichtig. Ich heiße Krenzler, nicht Krenzlerin. Und mein Vorname ist Lisa. Ich denke, ich sehe einigermaßen aus wie eine Frau. Die Leute wissen, dass ich eine Frau bin. Ich muss das nicht extra betonen. Maler war für mich zu allen Zeiten ein Titel, wie Doktor. Dr. Krenzler. Man will auch nicht Doktorin Krenzler sagen. Also, ich bin Malerdichter und mein Rhythmus ist so, die erste Arbeitstageshälfte schreibe ich, die zweite male ich. Das war immer so, wird höchstwahrscheinlich auch so bleiben, solange ich kann.
Haben Sie immer gemalt und geschrieben, also immer schon alles, beides gemacht?
Ja. Ja, und das eine funktioniert auch nicht ohne das andere. Ich hatte Phasen, in denen das krankheitsbedingt oder atelierlosigkeitsbedingt nicht ging beides und das war immer schrecklich. Wenn ich aufhöre, muss ich ganz aufhören mit beidem, aber ich könnte nicht mit einem aufhören. Also wenn ich mit dem Schreiben aufhöre, muss ich auch mit dem Malen aufhören. Und ich kann das wirklich so sagen, weil ich es getestet habe, also, und weil es Situationen gab, in denen dieses oder jenes nicht funktioniert hat und dann funktioniere ich nicht mehr. Und das ist keine Option. Die Option wäre, beides zu beenden und dann Fleischerei-Fachverkäuferin zu werden.
Also es ist was ganz Existenzielles, Kunst zu erschaffen, Künstler zu sein. Und an diesem Künstler-Dasein hängen ja auch ganz viele Fragen, die auch in diesem Buch vorkommen. Fragen wie Geld, ja, also Finanzierung, Künstlerförderung, von A nach B kommen, sich ein Auto leisten können, solche Dinge. Aber eben auch, was gehört dazu, um Kunst zu produzieren? Auch das wird ja verhandelt. Was bedeuten Ihnen denn in diesem Zusammenhang zum Beispiel Preise, wie der Fontane-Preis? Der schafft ja wahrscheinlich schon eine Erleichterung.
Bedeutet Ateliermiete. That's it. Ich kann mit Begriffen wie Ehre oder womit andere dann vielleicht das verbinden. Damit kann ich wenig bis gar nichts anfangen. Es bedeutet die Ateliermiete und das ist wichtig. Und daher auch große Freude über den Preis.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, Ateliermiete. In Berlin ist es gerade sehr, sehr schwierig geworden für freischaffende Künstler, aber auch andere Menschen, einfach noch freie Räume zu bekommen. Wie sieht es in Dresden aus? Ist die Situation da etwas entspannter?
Ich habe ein Atelier jetzt im Moment, das ist das Beste, das ich je hatte. Bin rangekommen über Beziehungen, über den Sport. Also ich treibe ja gerne und viel Sport. Morgens, bevor ich ins Atelier gehe, gehe ich meistens noch pumpen. Und über Sport, da habe ich herausgefunden, dass es da in einer ehemaligen Holzwerkstatt noch einen freien Raum gibt. So bin ich an mein Atelier gekommen. Also nicht über Künstler, nicht über Galerie, nicht über irgendwelche Netzwerke, die ich nicht habe. Habe ich nicht. Also, sondern über den Sport, über Krafttraining. Jetzt habe ich das Atelier. Das ist bezahlbar. Es ist nicht günstig, aber es ist bezahlbar. Wie die Situation allgemein in Dresden ist, würde ich sagen, es ist, also ich weiß von den Wohnungsmieten und so weiter, die sind noch bezahlbar. Das ist tatsächlich noch okay im Vergleich zu anderen Orten in Deutschland. Ich weiß aber nicht, also ich bin eigentlich auf dem Weg, mich aus Dresden zu verabschieden. Ich bin, glaube ich, jetzt lange genug dort gewesen.
Wie lange waren Sie dort?
Ich bin seit 2019 in Dresden.
Warum schreiben Sie Ihre Bücher, Ihre Texte auf Schreibmaschine?
Tippen kann ich auf Schreibmaschine genauso schnell wie am PC und man nennt mich auch Analogosaurus oder ich mich. Für mich ist, ich brauche das analoge Erlebnis, ich brauche den Sound, ich brauche das Papier, das ich an die Wand hängen kann, ich muss da reinschreiben können, ich muss es zerreißen können, ich muss mit Textmarker da reingehen können, ich kollagiere auch vieles. Ich nutze meine Manuskriptblätter auch als Vorlage für Malerei. Es gibt sogenannte TXT-Malereien, Textmalereien von mir. Da nehme ich ein Schreibmaschinenblatt, also ein Manuskriptblatt, und male das dann in 10-facher Vergrößerung. Und für mich ist das wichtig für den Prozess. Ich möchte nicht in diese digitale Welt. Das ist schon so sehr Teil des Alltags ohnehin. Es geht ja nichts mehr ohne Handy. Man kann keine Überweisung mehr machen. Man kann überhaupt gar nichts mehr machen ohne Mobiltelefon. Und ich möchte mir dann doch auch noch einen Teil bewahren, in dem ich mit allen Sinnen vorhanden bin, auch mit dem Tastsinn. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich Gegner des Digitalen bin, bin ich gar nicht. Aber ich bin einfach daran interessiert, vollsinnliche Erlebnisse zu haben. Und das bietet mir die digitale Welt eben nicht. Mir reicht das einfach nicht. Ich will einfach mehr. Mir reicht es nicht, über eine glatte Glasfläche zu wischen. Und dann, hier ist ein Bild, jetzt wische ich das weg. Wisch, wisch, wisch. Ja, und es ist alles wischiwaschi, ja. Meine Malerei lässt sich nicht wegwischen. Die muss man aushalten. Man steht da vorne, dann muss man das aushalten, was da passiert. Und ich sage nicht, weg damit und das ist alles schlecht und, keine Ahnung, zerstört das Internet oder so. Ich nutze das Internet. Ich finde es gut, dass Bücher auch digitalisiert werden. Ich hätte ja niemals das Geld, mir diese ganzen Nachschlagewerke, das ist ja teuer, ich kann mir das ja gar nicht leisten. Also ich finde das gut als Datenbank, auf die man zugreifen kann. Das ist hilfreich zur Recherche und so weiter. Aber wie gesagt, ich will einfach mehr. Und ich möchte auch nicht so degenerieren. Ich möchte nicht mit diesem Kopf nach unten in dieser komischen, verkrümmten Haltung ständig auf diesen kleinen Bildschirm starren. Das finde ich nicht angenehm.
Im Individualverkehr gibt es auch eine Szene, in der sich K. zurückzieht. Also sie hat ja immer denselben Rhythmus auch. Sie lässt sich ins Atelier fahren, lässt sich abends wieder abholen und fährt dann nach Hause und legt zu Hause eine intensive Lesesession ein, wenn sie denn kann, denn sie leidet auch unter gereizten Augen durch ätzende Flüssigkeiten, die man beim Malen verwendet, hat sie so eine Augengereiztheit, kann deshalb nicht so lange am Stück mehr lesen, aber da gibt es eine Passage, da schreiben sie über den Prozess des Lesens. Lesen, welche Rolle spielt das bei Ihnen in Ihrem Leben?
Für mich sind die Autoren, die ich lese, oder die Bücher, ich bezeichne Bücher, das sind meine kalten Freunde.
Warum lesen Sie nur Klassiker, sage ich mal?
Klassiker, nicht Klassiker, das hat sich so ergeben. Natürlich, ich habe nicht die Idee, dass ich das lesen muss, weil XY ein Klassiker ist. Ich habe witzigerweise, ich habe ja 6 Jahre Malerei studiert. Ich bin kein Schriftsteller, wollte das auch nie werden. Und bin aber an Bücher geraten, ich habe Bücher gelesen, bin an Bücher geraten, von denen ich gar nicht wusste. Also ich war ganz naiv, ich wusste gar nicht, ist der jetzt berühmt oder ist der nicht berühmt, lesen den andere auch oder so. Und dann habe ich festgestellt, oh ja, der ist ja super bekannt und das ist ja ein Klassiker oder so. Aber das war gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt der bürgerliche Kanon und den muss ich drauf haben oder so. So ging das bei mir nicht. Ich lese das, was sich ergibt. Also ein Buch ergibt sich aus dem nächsten in der Regel. Und bei mir hat sich viel ergeben, auch über Philosophie und auch über andere Autoren. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch lese von einem Autor, der mich stark beeindruckt, und in diesem Buch kommt ein Buch vor oder ein Philosoph, dann besorge ich mir das. Immer. Also ich mache mal jetzt ein konkretes Beispiel. Ich lese als junge Frau Thomas Bernhard und dann kommt da immer wieder der Name Schopenhauer. Und dann denke ich, na gut, also das muss ich gelesen haben. Weil ich einfach neugierig war, weil ich dann wissen wollte, wieso kommt jetzt dieser Name Schopenhauer so oft davor? Ich wusste natürlich, klar, Philosoph, aber hatte das noch nicht gelesen, ich war noch sehr jung. Und dann habe ich mir das besorgt, ne? Und dann musste ich erst mal Schopenhauer lesen, das Gesamtwerk. Das hat eine Weile gedauert. Aber so war das für mich. Und so gehe ich vor. Deshalb lese ich auch nicht zeitgenössisch oder sehr wenig, weil sich das halt selten natürlich ergibt. Ich arbeite sehr zurückgezogen, ich habe es ja vorher schon gesagt, dieses ich sitze mit 10 Malerinnen, ich glaube, das ist zum ersten Mal seit meiner Studienzeit, dass ich mit so vielen Malern auf engstem Raum war. Das ist nicht Teil meines Alltags. Die Zeitgenossen sind nicht bei mir in meinem Leben. Und deshalb ist das halt schwierig. Also ich habe dann, wenn mir jemand, wie jetzt zum Beispiel Anna Steinert oder Anna Leonard oder Tatjana Doll, die vorhin auch da im Atelier saßen, wenn die mir jetzt zum Beispiel ein Buch empfehlen, sagen, das musst du unbedingt lesen, das, und das ist dann ein zeitgenössisches Buch, dann, ja, dann lese ich das. Aber das kommt eben sehr selten vor.
Wir nehmen uns in unserem Podcast auch immer Zeit für Buchempfehlungen, also Buchtipps. Ich habe zwei Sachen im Kopf. Margaret Atwood, die hat gerade ihre sehr ausführliche Autobiografie, würde ich es gar nicht nennen, weil sie sich selber gegen diesen Begriff wehrt. Sowas wie Memoiren heißt es im Untertitel. Und sie erzählt ihr Leben entlang ihrer Literatur, ihrer Bücher, die sie geschrieben hat. Und entlang der Themen und der Situationen, an die sie sich erinnert. Und ich fand das sehr bereichernd, weil es nicht nur Einblicke gibt, tiefere Einblicke gibt in ihre Literatur, also wenn man sich für sie interessiert und für ihre Bücher. Und auf der anderen Seite muss man diese Bücher auch nicht kennen, weil es eben auch ein Leben in diesem besonderen 20. Jahrhundert erzählt.
Ich schreibe es mir nachher
Kanadierin.
Ich schreibe es mir nachher direkt auf, werde ich mir anschauen.
Die ist Kanadierin und hat ihre Kindheit teils in der Wildnis, teils in der Stadt verbracht.
Ja, genau, also Kanada, teils in Wildnis, teils schon mal interessant, weil die Hälfte, also ein Teil meiner Familie ist nach Kanada ausgewandert. Mein erster Roman Export A spielt in Kanada, im Yukon, im hohen Norden. Klingt schon mal gut.
Und dann habe ich noch an den Literaturnobelpreisträger, den diesjährigen, gedacht, Laszlo Krasznahorkai. Also er hat auch eine Form des Schreibens, finde ich, die... Ich habe mal mit ihm sprechen dürfen und seine Bücher also haben selten Satzzeichen. Er wehrt sich sehr vehement gegen den Punkt. Und seine Bücher funktionieren eigentlich wie Bewusstseinszustände, die sich immer weiter bewegen, von Gedanken zu Gedanken und trotzdem eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Und er hat mir mal erzählt, dass er seine Bücher quasi während des Spazierengehens nur im Kopf schreibt und dann sich irgendwann hinsetzt und das einfach nur noch niedertippt.
Gedankengänge, daher kommt's.
Ja, ja.
Weil das im Spazierengehen, ja.
Danke, ich werde mir beide Namen notieren. Aber das ist jetzt, ja, so ergibt sich.
Welches Buch ist Ihnen gerade im Moment wichtig?
Also ich kann sagen, was ich im Moment lese. Im Moment lese ich Rom Blicke von Rolf-Dieter Brinkmann. Eigentlich zu poppig für mich, aber ich lese es jetzt trotzdem, weil es mir jemand empfohlen hat.
Und wie ist es bisher?
Das ist eine Materialsammlung, die Brinkmann während seiner Zeit in der Villa Massimo in Rom Anfang der 70er Jahre zusammengestellt hat. Und ist insofern interessant, weil ich jetzt mehrere Menschen kennengelernt habe, die dieses Villa Massimo-Stipendium hatten und weil ich selber in Rom war, dort recherchieren musste für den großen Roman, an dem ich seit 2022 schreibe. Deshalb war Rom jetzt ein Thema und jetzt wurde es mir nochmal empfohlen von einem Verwandten, angeheiratete Verwandtschaft, der leidenschaftlich liest und der mir in der Vergangenheit schon sehr gute Tipps gegeben hat. Und dann dachte ich, okay, schaue ich mir mal an. Und es ist nicht ohne. Also ich denke, dass, wie gesagt, es ist Pop. Aber es ist 70er-Jahre-Pop. Und man merkt den Unterschied, was in den 70ern Pop war und was heute Pop ist. Der Unterschied ist dann doch gewaltig. Insofern ist es, glaube ich, interessant. Also man kann sehen, was den Qualitätsunterschied, also die Tiefe der Gedanken, und auch die es damals gab. Und heute habe ich den Eindruck, also wenn man heute ein Buch als Pop bezeichnet, dann ist das wirklich oftmals sehr, sehr flach. Sehr, wie soll ich das sagen, Fast Food.
Wobei sie die ja auch nicht lesen.
Vielleicht doch mal die erste Seite oder so, wenn ich irgendwo bin und es mir in die Hände fällt. Und dann lese ich die erste Seite und ich bin direkt von der Sprache und auch der Thematik und der Form angeödet. Und ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass ich da nichts rausziehen kann, dass ich nichts lernen werde. Und das ist dann da doch schon mal anders.
Das habe ich mir jetzt auch notiert, in meinem Kopf notiert, Rolf-Dieter Brinkmann. Werde ich auf jeden Fall mir auch mal besorgen, weil ich schon einige Pop-Literatur der Gegenwart gelesen habe und das interessiert mich jetzt, ob ich diesen Unterschied wahrnehme. Wir haben jetzt sehr viel geredet. Der Tee ist fast ausgetrunken, der Kaffee ist schon leer. Das Auto steht da gegenüber. Vielleicht können Sie mich irgendwo absetzen.
Ja, das kann ich machen.
An der S-Bahn.
Danke.
Tschüss.
Hallo.
So, steigen wir mal ein. In diesen...
Ich finde das Mini-Club. Ich bin übrigens ganz Mini-Clubman. Ich bin ganz schlecht mit Automarken.
Wir sollten eine kurze Bestandaufnahme machen.
Ja, bitte.
Ist vielleicht interessant. Also, hier vorne liegt eine Sonnenbrille, denn Grenzler/K hat bemerkt, dass mit Sonnenbrille Autofahren, egal bei welchem Wetter, die Augen entlastet, fährt deshalb gerne mit Sonnenbrille. Was sehen wir noch? Grenzler hat gerade aus ihrer Handtasche ein zweites Paar Socken geholt. Warum? Weil sie hat extra Autofahrschuhe.
Aha.
Die sind hier, das sind Barfußschuhe, die sind sehr bequem. Damit kann man optimal fahren und Gas geben. Die sind aber sehr dünn. Die haben hier dieses Mesh-Gewebe.
Ah, ja, ich sehe schon.
Man ist quasi wie barfuß. Deshalb zweites Paar Socken anziehen, dann diese Schuhe. Das werde ich machen, wenn ich sie abgesetzt habe. Was ist noch im Auto? Man sieht, ein Sitz ist noch umgeklappt, weil ich vor wenigen Tagen noch Malerei transportieren musste. Dann sieht man hier noch eine sehr flache Pappschachtel. Da sind Platten drin, Mariens Käferplatten, die ich aufgenommen habe, zusammen mit dem Maler und Musiker Benjamin Hebs.
Mhm.
Erschienen auf dem Label Rausch 36 in einer Auflage von 4 Stück. Vinyl, Plattencover, alle von mir, jedes einzelne Hand gestaltet. Also das ist hier drin. Was ist noch drin? Ja, die schöne Mehrwegtasche, die auch im Buch Individualverkehr mehrfach vorkommt. Da sind meine Fressalien drin. Ich habe immer Angst zu verhungern. Wenn ich irgendwo hinfahre, nehme ich meinen Kühlschrank mit. Das hat sich bewährt, denn tatsächlich gibt es meistens nicht das, was ich haben will, wenn ich irgendwo hinfahre.
Mhm. Okay. Gesund? Also ist das sowas, worauf Sie achten? Oder vegan, vegetarisch?
Ich bin nicht vegan, nicht vegetarisch. Gesund, Ansichtssache. Also ich, gutes Fett, gutes Protein, komplexe Kohlenhydrate. Also ja schon. Also ich versuche mich so zu ernähren, dass ich nicht die ganze Zeit hungrig bin und dass ich nicht verhungere. Das ist für mich ziemlich wichtig und ein großer Fortschritt, weil ich habe eine Geschichte, eine traurige Geschichte. Ich habe sehr lange, jahrzehntelang an Anorexia nervosa gelitten. Und für mich, ich bin jetzt in Recovery seit 2017.
Mhm.
Und ich denke, das wird ein lebenslanger Prozess sein. Das geht immer weiter, es geht immer vorwärts.
Das ist eine Sucht halt.
Natürlich, und man muss täglich an sich arbeiten. Ja. Und für mich ist vor allem wichtig, dass ich nicht hungere und dass ich versorgt bin. Das steht für mich an erster Stelle. Und was das dann genau ist, was ich mir da reinziehe, sollte vielleicht nicht so wichtig sein, aber ist es dann irgendwie doch, weil, wie gesagt, für mich ist wichtig, dass ich nicht hungere. Und das tue ich nicht mehr seit 2017. Das ist meine große Errungenschaft der letzten Jahre.
Taucht auch im Buch auf, ne? Im Individualverkehr, ne? Immer wieder dieses Suchtthema auch und auch Anorexie wird auch benannt, tatsächlich ganz klar. Vergangenheit, Erinnerungen, all das, was einen prägt und was man noch mit sich trägt.
Ja, Krankheit und Suchtkrankheit vor allem, das ist was, was mich stark beschäftigt, wegen meiner persönlichen Geschichte. Aber auch, weil ich es überall um mich herum sehe und weil ich vor allem auch erlebe, wie stark es immer noch tabuisiert ist. Wie viel Scham und wie viel Scham damit einhergeht und dass man das nicht formulieren möchte und nicht offenbaren möchte. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich das auch verstehen, weil es natürlich privates Thema ist. Gleichzeitig
ist es das aber auch nicht, denn es ist ja klar, dass auf einer einsamen Insel hätten wir das alle nicht. Also es ist ja ein Sucht kommt ja, ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn sich da etwas ändern soll, dann muss es eben auch ausgesprochen werden und angesprochen werden, auch wenn es unangenehm ist. Und deshalb denke ich, ist Offenheit, eine gewisse Offenheit schon wichtig. Natürlich muss man sich überlegen, wie man das dann formuliert und was interessant ist und was einem selber auch weiterhilft. Also was als suchtkranke Person, was kann ich sagen, was ich selbst gerne gehört hätte? Also ich schließe nicht aus, dass dieses Gespräch, was wir jetzt führen, von Menschen gehört wird, die selber gerade mittendrin stecken. Und sich das dann zu überlegen, was hätte ich gebraucht? Welche Aussage hätte mir irgendwie weitergeholfen? Was hätte mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht allein? Ich bin nicht die Einzige, die der's dreckig geht. Ich bin nicht die Einzige, die diesen Kampf kämpft. Weil das ist das Problem. Ich habe den Eindruck, Sucht geht auch immer mit diesem Gefühl der Vereinzelung und des, boah, ich bin die Einzige, die so am Arsch ist. Ja. Ich bin die Einzige, die das macht. So krank wie ich ist keiner. Und boah, diese ekligen, was ich da jetzt alles gemacht habe. Es geht ja auch oft, es geht mit Kriminalität einher, es geht mit ekelhaften Ritualen einher, es geht damit einher, dass man ein riesiges Arschloch wird, dass man Menschen verletzt, Menschen betrügt, Menschen, ja, eben, dass man ist vor allem Junkie und nicht mehr viel anderes. Und das weiß man. Und in diesem Gefühl ist dann immer, ich glaube, das geht allen so. Man hat dann gewisse Sachen auf dem Kerbholz. Man weiß, das habe ich gemacht, das habe ich unterlassen, da habe ich gefehlt, da habe ich wirklich Dinge gemacht, die ich von mir selber, also da bin ich so tief gesunken, wie ich dachte, so weit würde ich nie sinken. Und das erzeugt eine wahnsinnige Scham. Ja, wie gesagt, die Frage ist, was kann man sagen, was irgendjemandem da draußen das Gefühl gibt, nee, du, egal wie tief, und man kann auch wieder aufstehen. Man kann jederzeit wieder aufstehen. Der wichtigste Rat, den ich je gehört habe von Therapeuten, war der einfache Satz. Ich habe damals einen Analytiker, da war ich Anfang 20. Ich kann da jetzt locker drüber sprechen, weil es so lange her ist, weil es 20 Jahre her ist. Ich weiß, es ist auch jetzt leichter für mich. Ich war Anfang 20 und ich sage zu meinem Analytiker, Herr Dr. Flügel, glauben Sie, dass ich jemals gesund werden werde? Und dann sagte er zu mir, Frau Krenzler, Sie werden gesund werden, wenn Sie das wollen. Spüren Sie die Sitzheizung?
Ja, es wird warm. Ich spüre die Sitzheizung.
Sehr gut. Vielleicht noch eine interessante Information. Wir fahren jetzt Reservetank. Also es blinkt nur noch ein Licht. Aber es sind noch ein paar Kilometerchen, bevor ich stehen bleibe.
Wir fahren gern auf Risiko.
Eigentlich nicht, aber ich habe keine... Oder ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Tankstelle mehr gefunden.
Fahren Sie jetzt direkt zurück nach Dresden?
Ja, genau. Zurück ins Atelier.
Kein Tag Pause mit der Produktion von...
Hatte ich ja jetzt gestern. Also weil gestern war das, also...
Ist es dann so, dass Ihnen das auch wirklich fehlt? Also dass Sie das jetzt, also da auch schon sich drauf freuen, gleich ins Atelier? Oder gleich, also in ein paar Stunden im Atelier zu sein?
Im Moment bei diesen Temperaturen weniger, weil es ist eiskalt. Also momentan ist zwei Paar Socken, drei Pullis, zwei Schals, Mütze auf. Also wenn es unter 0 Grad geht, ist es ekelhaft im Atelier. Das lenkt auch ab. Also die Konzentration ist nicht so gut, wenn man ständig noch überlegen muss, wie halte ich mich warm. Darauf freue ich mich nicht so sehr, aber allgemein, normalerweise ist es schon so, dass wenn ich 2 Tage nicht im Atelier war, dann will ich wieder rein.
Ich springe hier raus. Vielen Dank fürs Mitnehmen und vielen Dank fürs Gespräch und gute Fahrt nach Dresden.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Also im Auto von Lisa Krenzler geht diese Folge zu Ende, die im Atelier der Berliner Künstlerin Anna Steinert angefangen hat. Und dann ging es nochmal ans Eingemachte zum Schluss.
Ja, Lisa Krenzler ist eine sehr kluge, aufgeräumte, wache Gesprächspartnerin, mit der man wirklich einfach noch stundenlang hätten wir, glaube ich, weiterreden können. Oder ich mit ihr. Ich weiß nicht, wie es ihr umgekehrt ging. Aber das Gespräch ist dahin geflossen. Und als ich auf die Uhr geguckt habe, waren fast 2 Stunden vergangen. Also das hier war nur ein Ausschnitt von diesem Mittag, den wir miteinander verbracht haben. Diese Mittagszeit, die wir übrigens ja, wie man gehört hat, gleichzeitig mit Schülerinnen und Schülern in einem Café in Berlin-Neukölln verbracht haben. Die haben ihre Yum-Yum-Nudeln gegessen und TikTok gecheckt, während Lisa Krenzler von ihrer Vorliebe für tote Dichter und Philosophen erzählt hat. Das war schon irgendwie auch ein besonderer Moment, den man so gezielt auch irgendwie gar nicht herstellen könnte.
Ja, ich würde sagen, das ist Berlin, ne?
Genau.
Ihr Roman Individualverkehr, für wen ist der was?
Für fortgeschrittene Leserinnen und Leser, sage ich jetzt mal so ganz platt. Individualverkehr ist nichts für Leute, die auf handlungsgetriebene Romane stehen. Das interessiert Lisa Krenzler gar nicht, sagt sie mehr noch, das ödet sie sogar an. Ihre Bücher sind Ereignisse und Spektakel für alle, die Lust auf Sprachpunk haben und Assoziationsautobahnen. Dieses Buch nimmt Autofiktion beim Wort und verhandelt nebenbei, aber tiefsinnig, abgründig, mit viel, viel Witz, die Abgründe und Herausforderungen des Lebens, des Alltags, des Kunsterschaffens. Also eine ganz große Empfehlung von mir.
Ich höre 5 Sterne raus. Uns gibt es immer donnerstags frisch Orte und Worte, dann online und am Wochenende samstags auf Radio 3 und sonntags dann bei RBB 24 Inforadio. Und natürlich findet ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Stefan Oschwald.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.